Die Ausweispflicht im Netz kommt und das noch dieses Jahr. Jetzt hat die Vertreterin einer Soros-NGO diesen Befehl von Ursula von der Leyen verkündet gegenüber Abgeordneten. Einer von ihnen spricht heute exklusiv in dieser Sendung. Außerdem, in wenigen Stunden endet der Waffenstillstand mit dem Iran. Scheitern die Friedensgespräche in letzter Sekunde? Und Friedrich Merz ruft ein Geheimgremium zusammen. Regiert der Kanzler bald mit Armee und Geheimdiensten? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Ausweispflicht im Netz, Überwachung und Zensur. Diese Entwicklungen beschäftigen uns gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch auch aus dem Nahen Osten kommen neue beunruhigende Nachrichten. Mehr dazu jetzt in den wichtigsten Nachrichten vom Dienstag. Es sind nur noch wenige Stunden, dann endet offiziell der Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und dem Iran. Bereits am Mittwoch könnten die Kämpfe wieder aufflammen. Unklar ist weiterhin, ob Washington und Teheran noch einmal offiziell miteinander verhandeln. Bei Redaktionsschluss stand nicht einmal fest, ob und wann sich Vertreter beider Seiten in Islamabad aufhalten sollen. Die geplanten Gespräche in der pakistanischen Hauptstadt wurden durch einen Angriff der US-Marine auf ein iranisches Handelsschiff in Frage gestellt. Die Attacke könnte damit ein Auslöser für eine Fortsetzung des Krieges sein. Dennoch sieht der deutsche Außenminister Johann Wadephul den Iran in der Pflicht.
Wir rufen den Iran jetzt dringend dazu auf, nach Islamabad zu kommen und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verhandeln. Wir fordern den Iran dazu auf, die freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormuz unverzüglich wieder herzustellen.
Tatsächlich waren es die USA, die an der Blockade der Straße von Hormuz festhielten. Unterdessen bestätigte Israel weitere Angriffe im Libanon. Die Armee habe Kämpfer der Hisbollah, wie es hieß, eliminiert. Gleichzeitig veröffentlichten die Streitkräfte eine Karte einer sogenannten Sicherheitszone im Südlibanon. Sie erinnert auffallend an Gebiete, die Israel nach dem Libanonkrieg 1982 über viele Jahre hinweg besetzt hielt. Unterdessen hat der Personenkult um den US-Präsidenten Donald Trump neue Ausmaße angenommen. Das Weiße Haus veröffentlichte am Montag ein Video. Es zeigt Trump bei der Unterzeichnung einer neuen Verwaltungsvorschrift im Gesundheitswesen. Im Kommentar heißt es, der Präsident habe einen epischen Sieg für die gesamte Menschheit errungen. Die Bild-Zeitung wird noch in diesem Jahr ihren leitenden Redakteur für Sicherheitspolitik, Julian Röpke, verlieren. Das bestätigte Röpke selbst auf seinem Ex-Profil. Der Grund sorgt für Aufmerksamkeit. Wie Röpke schreibt, wechselte er zu einem deutsch-ukrainischen Drohnenhersteller. Das Unternehmen zählt seit 2023 zu den größten Lieferanten für Kiew. Röpke gilt seit Jahren als einer der vehementesten Unterstützer der Ukraine in der deutschen Medienlandschaft. Bis heute zeigt sein Ex-Profil eine ukrainische Flagge. Der BSW-Vorsitzende Fabio De Masi kommentierte den Wechsel mit den Worten: "Aufschlussreich. Wessen Brot ich esse?" Der Journalist Henning Rosenbusch weist zudem darauf hin, dass Röpke trotz eines angekündigten Wechsels noch einige Monate weiter für die Bild über die Ukraine berichten wird. Rosenbusch schreibt etwa an Röpke, Zitat: "Wenn die Bild was taugen würde, würde sie Sie nun sofort vom Thema Ukraine abziehen." Diese Woche begann mit einer überraschenden Ankündigung. Am Montag trat Markus Lammert, Sprecher der EU-Kommission, vor die Presse. Dort erklärte er:
"Ab heute startet die Kommission eine Kampagne mit dem Titel Demokratie, schütze, was zählt. Die Demokratie ist das Fundament unserer Gesellschaften, unseres Wohlstands und unserer Sicherheit. Doch sie ist nicht selbstverständlich. Wir alle müssen jeden Tag daran arbeiten, sie zu bewahren und zu schützen. Zunehmend sehen wir, dass unsere Demokratien unter Druck geraten. Der Schutz und die Stärkung der Demokratie sowie ihrer Widerstandsfähigkeit sind notwendige gemeinsame Aufgaben."
Zur Kampagne "Demokratie, schütze, was zählt" wurden bislang nur wenige Details bekannt. In einem Pressetext verweist die Kommission jedoch ausdrücklich auf den Digital Services Act als positives Beispiel. Die Regelung wird immer wieder im Zusammenhang mit der Zensur des Internets diskutiert. Beobachter schließen nicht aus, dass die Kampagne vor allem begleitenden Charakter hat. So könnte ein Versuch sein, weitergehende Maßnahmen vorzubereiten oder einzuordnen. Denn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant eine App, über die sich Nutzer im Internet identifizieren sollen. Damit wäre die Anonymität im Netz Geschichte. Beobachter fürchten für diesen Fall leichtere juristische Verfolgung von Kritikern und mehr Selbstzensur durch Nutzer. Offiziell dient das System dem Kinderschutz und ist zunächst ein freiwilliges Angebot für die Mitgliedsländer. Die deutsche Regierung will die Regelung vorerst nicht umsetzen. Der Europaabgeordnete Petr Bystron hat jedoch neue Erkenntnisse. Er erklärt, die Einführung sei bereits offiziell angeordnet und das schon für die kommenden Monate.
Was den Zeitplan betrifft, das ist sehr alarmierend, denn es soll schon bis Ende 2026 jedes Mitgliedsland der EU soll so ein digitales Identitätswallet anbieten. Also das ist wirklich, der Zeitplan ist recht eng.
Den Abgeordneten im Europäischen Parlament wurde dieser Plan nicht verheimlicht. Sie seien jedoch nur informiert worden und das so Bystron, durch eine Vertreterin einer Organisation, die sich für eine stärkere Kontrolle im Netz einsetzt.
Wir sind schon im Ausschuss, ich sage jetzt informiert worden, eine Repräsentantin von dieser NGO Hate Aid war hier, Frau Hodenberg oder von Hodenberg, und die wird hier dann eingeladen, weil sie jetzt bei einer Soros-NGO arbeitet und in diese Kampagnen eingebunden ist. Also es geht immer nur darum, dass man auch die Abgeordneten auf Linie bringt.
Das vollständige Interview mit Petr Bystron finden Sie unter www.auf1.tv. Übrigens kündigte Österreichs Vizekanzler Andreas Babler am Dienstag erneut ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige an. Der entsprechende Gesetzesentwurf soll bis Sommer vorliegen. Beim Thema Netzregulierung fällt häufig auch ein Name, Open Society Foundations, besser bekannt als Soros-Netzwerk, über das auch Bystron sprach. Vor wenigen Tagen fand in Barcelona die Veranstaltung Global Progressive Mobilization statt. Dort trat Alexander Soros, Leiter des Netzwerks, öffentlich wie ein Gastgeber auf. Für Aufmerksamkeit sorgt in diesem Zusammenhang ein Social-Media-Beitrag von Lars Klingbeil. Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler schrieb zur gleichen Zeit: Heute Abend bin ich bei der Global Progressive Mobilization in Barcelona. Ob es dort direkte Treffen zwischen dem deutschen Regierungsmitglied und Soros gab, ist unklar. Eine Anfrage von Auf 1 ließen Klingbeils Finanzministerium und die SPD bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Technische Grundlagen für Zensur und Kontrolle im Netz sind unter anderem Systeme der künstlichen Intelligenz. Doch diese Technologien spielen auch in einem anderen Bereich eine Rolle. Am Montag berichtete Auf 1 über das sogenannte Palantir-Manifest. Der Hersteller von Überwachungssoftware beschreibt darin die Rolle von KI in zukünftigen Konflikten. Das Papier hat weltweit scharfe Reaktionen ausgelöst. Der russische Philosoph Alexander Dugin sagte, das Palantir-Manifest ist weitaus wichtiger als Trump. Es ist der Plan, die schwindende Dominanz des Westens mit radikalen Mitteln zu sichern. Auch der frühere griechische Finanzminister Yannis Varoufakis äußerte sich kritisch. Er schrieb, die technische Elite des Silicon Valley wird die herrschende Klasse bis zum Äußersten verteidigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das im Namen der Mehrheit der Amerikaner, die sie mit Verachtung behandelt, wie Vieh, das seinen Marktwert verloren hat. Und die britische Labour-Abgeordnete Rachel Maskell forderte Konsequenzen. Es ist an der Zeit, dass die Regierung die Denkweise und Ideologie von Palantir ernsthaft versteht und prüft, wie wir so schnell wie möglich aus ihren Verträgen aussteigen können. Als weitere Voraussetzung für Kontrolle im Netz gilt die geplante digitale Identität. In der Schweiz hatten die Bürger vor wenigen Monaten in einer Volksabstimmung der Einführung eines solchen Systems zugestimmt, mit einer knappen Mehrheit von 50,4%. Am heutigen Dienstag befasste sich nun das Bundesgericht in Lausanne mit der Frage, ob diese Abstimmung wiederholt werden muss. Die Kläger, die Initiative Maßvoll, argumentieren: Das mehrheitlich staatliche Telekommunikationsunternehmen Swisscom habe mit über 30.000 Franken unzulässig in den Abstimmungskampf eingegriffen. Zudem hätten die Medienhäuser Ringier und TX Group die Befürworter der EID massiv unterstützt. Diese Unterstützung sei der Öffentlichkeit nicht offengelegt worden und verstoße damit gegen Transparenzregeln. Dennoch lehnten die Richter eine Wiederholung der Abstimmung ab. Auf 1-Korrespondent Stefan Töni sprach nach der Verhandlung mit einem der Kläger.
Wir sind maßlos enttäuscht, schützt das höchste Schweizer Gericht nicht unsere Verfassung, nicht unsere Grundrechte. Das beweist uns, nicht nur die Parlamente und die Politiker, wie seit Corona, sondern auch die Justiz versagt komplett und es muss ein neues System hier in der Schweiz erschaffen werden. Jetzt müssen wir Strategien erarbeiten in den nächsten Monaten, diese EID, den Digitalzwang und die totale Überwachung und Kontrolle aller Lebensbereiche, wie die Abschaffung des Bargelds etc. zu verhindern.
Kommt die EU-Zensur-App noch in diesem Jahr? Auf eins verschweigt Ihnen keine Themen. Doch nur mit Ihrer Unterstützung ist kritischer Journalismus möglich. Alle Infos dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. In Deutschland wächst die Opposition, auch unter Arbeitern. Bei den Betriebsratswahlen der vergangenen Wochen konnte die alternative Gewerkschaft Zentrum Erfolge verzeichnen. Auch freie Listen erzielten teils bemerkenswerte Ergebnisse. Das ging vor allem zulasten der DGB-Gewerkschaften, die als staatsnah gelten. Nun gibt es offenbar eine politische Reaktion. Die Linksfraktion im Bundestag hat eine umfangreiche Anfrage zur Gewerkschaft Zentrum gestellt. Darin werden unter anderem abgefragt, Zitat, Erkenntnisse der Bundesregierung zum Verein Zentrum und dessen Verbindungen zu rechtsextremen Gruppierungen und Parteien. Besonders auffällig ist eine weitere Frage. Die Linke möchte wissen, inwiefern die Tätigkeit des Vereins Zentrum der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderläuft. Beobachter sehen in dieser Fragestellung einen Versuch, Gründe für ein Verbot der Gewerkschaft zu konstruieren. Auf eins Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens zeigt sich davon nicht überrascht. Angesichts von Kriegsvorbereitungen und Sozialabbau sind freie Gewerkschaften für die Regierung ein Hindernis. Aber, so Müller-Mertens, dass dieser Angriff auf die Arbeiterbewegung von der sogenannten Linkspartei orchestriert wird, beweist ihren Charakter als verlängerter Arm des Großkapitals. In Deutschland treibt die Bundesregierung die Debatte über einen möglichen Energiemangel weiter voran. Wie Bundeskanzler Friedrich Merz ankündigte, soll sich in Kürze der Nationale Sicherheitsrat mit einem möglichen Treibstoffmangel befassen. Wörtlich sagte Merz, für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Welche Maßnahmen konkret gemeint sind, ließ der Kanzler offen. Ein Blick auf die Zusammensetzung des Gremiums lässt jedoch Rückschlüsse zu. Neben dem Bundeskanzler und mehreren Ministern sitzen dort auch Vertreter der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Bundeskriminalamts und der Geheimdienste. Für die Bundeswehr etwa Generalinspekteur Carsten Breuer. Er hatte bereits die Corona-Politik des Kanzleramtes mit koordiniert. Seine Rolle könnte dabei besonders relevant sein. Denn auch wenn viele Mitglieder des Rates keine direkte demokratische Legitimation haben, gehört es ausdrücklich zu seinen Aufgaben, Zitat, politische Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen. Rattengift in Babynahrung des Herstellers HIP in Österreich, Tschechien und der Slowakei. Hintergrund ist offenbar ein Erpressungsversuch. Die Täter richteten sich damit ausgerechnet gegen ein unabhängiges Familienunternehmen. Die Ermittlungen laufen inzwischen international, auch in Deutschland, wo die Firma ihren Sitz hat. Und auch darüber hinaus gibt es besorgniserregende Entwicklungen, wenn es um die Gesundheit der Kleinsten geht. So wurde jetzt bekannt, bereits Neugeborene können Antibiotikaresistenzen aufweisen. Griechische Forscher warnten auf einem Kongress in München. Fast alle untersuchten Babys waren kurz nach der Geburt gegen bestimmte Antibiotika resistent. Besonders problematisch sei die Vielzahl betroffener Gene, die Medikamente unwirksam machen können. Als mögliche Ursachen nennen die Forscher die Übertragung durch die Mutter, aber auch frühe Klinikaufenthalte oder medizinische Eingriffe wie Venenkatheter. Ein weiterer Faktor ist der häufige Einsatz von Antibiotika. Zudem zeigte eine große Studie mit mehr als 1 Million Kindern im Fachjournal Journal of Infectious Diseases, eine frühe Einnahme von Antibiotika vor dem 2. Lebensjahr erhöht das Risiko für Asthma und Allergien deutlich. Grund dafür ist offenbar eine Störung der Darmbakterien in einer entscheidenden Phase der kindlichen Entwicklung. Ein 52-jähriger Mann steht seit Dienstag vor dem Wiener Landesgericht. Ihm wird die Vergewaltigung eines 6-jährigen Mädchens vorgeworfen. Bei der Verhandlung legte der Angeklagte ein Geständnis ab. Er gab an, das Kind mit einem Lollipop in seine Wohnung gelockt und dort sexuell missbraucht zu haben. Seine Begründung? Nach der Einnahme von Potenzmitteln sei er unkontrollierbar gewesen. Nach eigenen Angaben handelt es sich um seine einzige Tat dieser Art. Ermittler fanden jedoch auf seinen Datenträgern zwischen 5.500 und 6.000 Dateien mit kinderpornografischem Material. Der Prozess war bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen. Und wir kommen zum Interview des Tages. Die Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik sorgt seit Montag für Unruhe in der deutschen Politik. Während einige Politiker sich über eine gesunkene Gesamtzahl an Straftaten freuen, versuchen andere Medien, den Ausländeranteil unter den Verdächtigen zu erklären. Der Publizist Jonas Greindberg hat sich die Faktenlage angesehen und weiß, was die PKS wirklich aussagt. Herr Greindberg, die polizeiliche Kriminalstatistik 2025 verzeichnet allgemein einen Rückgang der Straftaten. Sehen Sie darin einen Grund zur Entwarnung?
Nein, das sehe ich ein bisschen anders als der Innensenator Hamburgs, Andi Grote, der bei der Vorstellung der PKS gestern gesagt hat, dass das eine ermutigende Entwicklung sei. Die Gesamtkriminalität ist ja um ungefähr 5,5% zurückgegangen. Allerdings hängt das auch zusammen mit der Teillegalisierung von Cannabis. Und wenn Sie sich die harten Verbrechen anschauen, wie Mord oder Vergewaltigung, dann haben Sie eben Anstiege im Prozentbereich von 6-8%. Und ich halte es schon für zynisch, einem Vergewaltigungsopfer zu sagen, dass das eine ermutigende Entwicklung sei.
Sie erwähnen starke Anstiege bei den harten Delikten. Welche Tätergruppen sind denn dafür verantwortlich?
Naja, wenn Sie zum Beispiel die Vergewaltigung nehmen, da haben wir also im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 8,5%. Und da sind also auf dem Siegertreppchen, wie schon seit einigen Jahren, die Afghanen. Und zwar, wenn Sie sich die tatverdächtigen Belastungszahl pro 100.000 Einwohner anschauen, dann sehen Sie also, dass im Durchschnitt pro 100.000 Afghanen es 109 tatverdächtige Vergewaltiger gegeben hat. Und um das mal also in den Kontext zu setzen, bei Deutschen liegt die tatverdächtigen Belastungszahl hier nur bei 10. Also Sie sind hier bei einem Unterschied von 1.100%. Und die linksgrüne Presse erklärt das ja gerne mit sozioökonomischen Faktoren. Da hat zum Beispiel die Taz einen derartigen Artikel rausgebracht, also Ausländer seien häufiger tatverdächtig, weil sie in Städten wohnen und häufiger arm sind. Ja, damit erklären sie vielleicht einen Ladendiebstahl, aber eben keine Vergewaltigung. Und da ist eben ein Blick auf das afghanische Stammessystem sehr hilfreich. Das ist ja während des Afghanistan-Krieges auch von internationalen Organisationen wie Amnesty International immer wieder bemerkt worden, dass also die Taliban und andere Gruppen systematisch Gruppenvergewaltigung einsetzen, um ihre Gegner zu demoralisieren. Und wenn Sie einfach mal bei Wikipedia den Artikel Vergewaltigung in Afghanistan suchen, dann werden Sie dazu einige Hintergründe finden und die Tatsache, dass da überhaupt ein derartiger Wikipedia-Artikel zu besteht, sagt, denke ich, schon sehr viel aus.
Sie sprachen gerade eine Dominanz von Afghanen bei Vergewaltigungsdelikten an. Auf weitere Tätergruppen werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber wer gilt denn laut Statistik eigentlich als Ausländer und wer als Deutscher?
Naja, wer Deutscher ist, bestimmt die Bundesregierung. Wir haben in den letzten Jahren Rekordzahlen an Einbürgerung gehabt. 2024, das sind die neuesten Zahlen, waren es ungefähr 300.000, hauptsächlich Syrer, danach Türken. Und sobald Sie den deutschen Pass haben, werden Sie als Deutscher gezählt, auch wenn Sie den Pass Ihrer Heimat behalten und ein Doppelstaatler sind. In diesem Fall, ein Doppelstaatler, der als Tatverdächtiger in Erscheinung tritt, ist immer deutsch.
Wie bereits angesprochen, wurden Syrer zuletzt massiv eingebürgert. Doch auch in der Mordstatistik sind Sie gemeinsam mit Türken führend. Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?
Ja, wir haben ja im Gegensatz zu dem, was Andi Grote eine ermutigende Entwicklung genannt hat, beim Mord eine Zunahme von 6,5% im Vergleich zum Vorjahr, also 6,5% mehr registrierte Mordfälle. Und ganz führend sind da die Syrer, da liegt die Tatverdächtigenbelastung bei 5,8 pro 100.000 und bei Türken bei 4,1 pro 100.000, bei Deutschen bei 0,7, also ein eklatanter Unterschied. Und bei den Syrern ist darauf hinzuweisen, dass das ja oft verfeindete ethnische Gruppen sind, die aus einem Bürgerkrieg gekommen sind, wo es sehr viel Animositäten gibt. Und das führt eben dazu, dass die Konflikte aus Ländern wie Syrien nach Deutschland getragen werden. Wir können das bei den Türken sehr genau festmachen. Das ist ja die muslimische Ausländergruppe, die am längsten in Deutschland ist. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine eigene Kategorie für türkischen Extremismus. Das verbirgt sich hinter dem sperrigen Begriff auslandsbezogener Extremismus, bedeutet türkischer Extremismus. Darunter fallen also, fällt die PKK, die Grauen Wölfe und türkische Linksextremisten. Und im VS-Bericht 2024 ist also die Rede von ungefähr 32.000 solcher Personen. Und allein zwei politische Morddelikte werden in diesem VS-Bericht erwähnt. Also das ist für mich ein sehr starker Indikator, dass eben diese ethnischen Konflikte, die auf deutschem Boden getragen werden, mit dafür verantwortlich sind, dass wir hier eine so hohe Überrepräsentation unter Mordverdächtigen haben.
Und welche Maßnahmen Greinberg zur Kriminalitätsbekämpfung empfiehlt, das sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Auf 1 berichtet, was die Medien zur polizeilichen Kriminalstatistik verschweigen. Um unsere Arbeit zu unterstützen, genügt ein Klick auf das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.